Stell dir vor, du hast eine Firma und plötzlich ist die ganze Markenidentität dahin, weil es neue Studien gibt.
Das tut weh. Was auch weh tut, ist in Hundehaufen zu treten. Deswegen reden wir über Hundekacke und über Tetris. Alles in dieser neuen, der dritten Folge von Fröhlich und Lässig. Hallo,
on the rise.
Liebe Scheitis, schön, dass ihr mit dabei seid.
Wie du einfach so ganz souverän, liebe Scheitis, sagst.
Ja,
das finde ich richtig gut.
Bisher habe ich noch keinen besseren Gegenvorschlag gehört von euch da draußen. Also zumindest fühlt sich keiner beleidigt. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung.
Das ist eine gute Variante. Immer so lange warten, bis sich jemand beschwert und sonst einfach weitermachen.
Ja, so machen Kinder das auch. Die machen immer weiter, bis sie Ärger kriegen. Aber bevor wir über Scheitis sprechen und andere Sachen, möchte ich euch erstmal Danke sagen. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, jetzt in Folge 3 mal kurz ein bisschen Liebe loszuwerden über das positive Feedback, was wir bekommen. Oh ja. Und Bewertungen, die ihr schreibt, zum Beispiel auf Spotify, es ist wirklich sensationell. Und dass wir nicht nur euch nerven im Sinne von, wir haben einen neuen Podcast, bitte hört euch das jetzt mal an, es wäre echt nett, sondern dass einige Leute sagen, geil, nochmal ein bisschen mehr Nick und Leon was zum Anhören. Das freut uns, dass es auf so viel Gegenseitigkeit stößt. Und insofern danke fürs Hören und für eure Bewertungen und den Support.
Und danke auch für eure Fragen. Ich habe nämlich eine Frage mitgebracht. Es kam die Frage, ist eigentlich Bud und Budweiser, also bezogen auf die letzte Folge, das Gleiche?
Oh, die Frage habe ich nicht gesehen, aber hätte ich dir auch nicht beantworten können.
Ist nämlich nicht das Gleiche.
Okay.
Also Bud ist das Amerikanische, Budweiser ist das Tschechische und die zwei waren tatsächlich auch vor Gericht. 2015 wurde das Ganze geklärt, von 2007 bis 2015 haben die beide darüber gestritten.
Ist gut.
Ich bin durch die Kinder, ich werde wie so ein Dreijähriger selbst, weißt du?
Ja.
Auch in der Vokabular. Aber die haben bis 2015 vor Gericht gestritten, wer eigentlich in Deutschland und Österreich Budweiser bzw. Bud sich nennen darf.
Mhm.
Und gewonnen hat das tschechische Budweiser,
ja,
weil die nachweisen konnten, dass sie schon vor unfassbar vielen Jahren als Budweiser auf dem Markt waren in Deutschland. Und Bud Amerika kam erst danach.
Okay, alles klar. Witzig, dass es da überhaupt zwei Namen gibt. Ist Bud einfach nur ein Name oder hat Bud eine Bedeutung? Kommt das von...
Na, die heißen auch Budweiser. Das ist die Abkürzung.
Jetzt
und
ist es okay.
Bud ist ja der Kumpel. Bud, Buddy, weißt du, in USA.
Also doch, okay, alles klar, das ja, perfekt, wunderbar.
Übrigens hat Bitburger auch gegen Budweiser geklagt, weil die gesagt haben, Bit und Bud wäre sehr, sehr ähnlich.
Hä? Und?
Haben verloren.
Doch nicht ähnlich. Aber das ist aber wirklich auch, also auf die Idee musste erstmal kommen.
Wollten mitreden.
Deswegen zu klagen. Bit und Bud kann man verwechseln.
Es geht beides mit B los.
Ja.
Siehst du nicht?
Bitte ein Bud.
Ich finde ja, du solltest nicht Nick heißen, weil das ist zu ähnlich zu Leon.
Auf jeden Fall. Was hättest du denn für einen Namen gerne für mich?
Jochen.
Jochen?
Mhm, wie unser Sportgerät.
So heißt doch unser Turm schon. Dann fühlt sich Jochen auf die Füße getreten.
Und dann verklagt Jochen dich. Das Sportgerät. Ich muss dir eine Sache erzählen. Wir haben es im Teasing schon angedeutet. Ich möchte über Hundekacke reden.
Ja, bitteschön. Du hast mir nur verraten, dass du was beobachtet hast. Was hast du denn gesehen?
Ich bin durch einen Nachbarort gelaufen.
Mhm.
Ja? Und ich meine, Hundekacke ist ein Thema. Ich glaube, das beschäftigt sowohl Menschen ohne Hund als auch Menschen mit Hund.
Ja.
Weil selbst die Menschen mit Hund, die die Hundekacke wegmachen, beschweren sich über die Menschen ohne Hund. Nee, mit Hund. Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Die das eben nicht wegmachen. Also Hundekacke auf dem Trottoir, auf dem Bürgersteig. Bin durch den Ort gelaufen und da war sehr viel Hundekacke. Aber in der Wurst waren kleine Fähnchen drin.
Fähnchen?
Fähnchen. So Cocktailfähnchen. Das ist so.
Aber wie groß?
Naja, wie so zwei Daumennagel. So diese kleinen.
Ach, so klein.
Ja, ja, so von der Länge her wie ein Zahnstocher. Ehrlich gesagt, wie ein Zahnstocher. Und da oben dran war ein kleines Fähnchen. Und auf dem Fähnchen war ein Scheiße-Symbol und das war durchgestrichen.
Hatte welchen Zweck?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht die Person gesehen, die da Fähnchen reingesteckt hat. Aber ich stelle mir halt so vor, da geht jemand durch den Ort und ärgert sich über die Hundekacke auf dem Boden.
Ja, offensichtlich.
Und dann überlegt er sich, ich muss da irgendwas machen. Und dann, das kann sie ja bestimmt nicht kaufen, diese Fähnchen, ja? Dann druckt er sich diese Fähnchen selbst, macht dann diese Fähnchen an einen Zahnstocher und läuft dann wiederum mit den Fähnchen durch den Ort und steckt die von Hand in die Kacke. Damit wahrscheinlich man nicht reintritt oder so.
Ach so.
Oder um den Hundebesitzern zu signalisieren, boah, du, als du das letzte Mal hier gelaufen bist, hast du es nicht weggemacht.
Das war mein erster Gedanke, dass es sowas ist wie ein gegenseitiges Anzeigen. Also so ein
Strafzettel.
Wie ein Strafzettel oder ich habe mal in einem Geschäft so Post-its gesehen, so die du an Autoscheiben dran kleben konntest, wo halt drauf stand, scheiße geparkt. Also jetzt nicht für, du kannst, also nicht so schlimm scheiße geparkt, dass du das Ordnungsamt rufen kannst, aber so scheiße geparkt, dass es nervt. Dass du halt 2 Parkplätze belegst zum Beispiel oder so schräg, ja, ja, dass du nicht mehr ausparken kannst, aber du kannst halt auch nicht abschleppen lassen. Viele Gedanken habe ich da im Kopf. Zum einen, wenn ich so einen Hass auf Hundehaufen habe, dann beschäftige ich mich durch diese Arbeit ja noch mehr damit. Da steigere ich mich doch nur rein in diesen Hass, weil da ist ja auch kein Ende in Sicht. Da kommt ja keiner und sagt, hier Leon, echt danke für deine Arbeit, das ist echt toll.
Ja, aber ist die Frage, was der Hundebesitzer dann denkt, wenn er das nächste Mal sieht? Also fühlt er sich ertappt und würde dann besser darauf achten?
Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass du durch ein Fähnchen einen Hundebesitzer daran erinnerst, es wegzumachen. Jeder Hundebesitzer in Deutschland weiß mittlerweile, ob er es machen möchte oder nicht.
Okay, aber ich frage dich was. Meinst du, dass es bewusst ist von dem Hundebesitzer, dass er das liegen lässt? Oder war das, der Hund läuft vor, hatte keine Leine an und man hat nicht hingeguckt?
Also ich würde sagen, dass Hundebesitzer das überwiegend absichtlich liegen lassen,
mhm,
und vielleicht zu 5%, weil man gerade keine Tüten dabei hat oder in einer gefährlichen Situation ist oder sowas.
In einer gefährlichen Situation?
Ja, das ist zum Beispiel, der Hund auf die Straße rennt und muss hinterher und sagen,
ich dachte,
so,
jetzt bleibt mal da. Ein Tiger ist hinter dir und
war ein bisschen
du musst wegrennen.
Missverständlich ausgedrückt. Aber nochmal zu diesem Typ oder dieser Frau, der diese Fähnchen verteilt.
Meinst du, es war ein Mann oder eine Frau?
Ein Mann. Mhm. Komischerweise denke ich sofort an so einen wütend, krummligen,
ja,
70-Jährigen, der einen wertvollen Job hatte, jetzt so ein bisschen in der Rente nach einer Aufgabe sucht und sich in seinen Hass gegenüber Hundebesitzern reinsteigert.
So ein Profiler, ey. Ja. Direkt so, ich frage dich nur Mann oder Frau und du machst direkt so Lebensgeschichte.
Du musst aber aufpassen, dass du nicht zu tief steckst. Ja, wenn diese Zahnstocher so kurz sind, stell dir mal vor, du rutschst dann nur so mit dem Fingernagel rein in das Häufchen, weil gerade ein Auto hupt. Du erschreckst dich und sowas.
Oh, aber wenn ich doch sowas plane, dann habe ich Handschuhe an.
Ja, wahrscheinlich schon.
Also würde ich hoffen.
Mhm.
Alles andere wäre wirklich grob fahrlässig.
Aber siehst du mal, wie wertvoll es ist, nochmal hier drüber zu sprechen? Weil ich dachte automatisch, das ist nur so eine Art Mahnmal, also wie so eine Anzeige. Aber dass man andere davor warnt, Achtung, hier ist eine Tretmine, ist natürlich schon auch wertvolle Arbeit.
Findest du das jetzt gut oder schlecht, das zu machen? Weil ich bin hin und her gerissen. Ich finde natürlich diesen fast manischen Wahn, sich da reinzusteigern, das zu planen und durch den Ort zu gehen und da Fähnchen reinzumachen, ist definitiv nicht cool. Auf der anderen Seite, etwas aktiv zu machen, ist ja immer erstmal gut.
Ja, ja, und darüber lästern ist auch einfach. Ja,
klar.
Also da sich drüber lustig zu machen, ist schwierig, aber ich bleibe in meiner Rolle, dass ich das erstmal das eigenartig finde und ultradeutsch da so Fähnchen reinzustecken.
Du kennst mich, ich versuche immer so das Positive noch zu finden. Ich kann nicht anders so.
Ich habe noch ein anderes Geschäftsmodell für dich, wenn wir gerade dabei sind.
Ich bin gespannt.
Also so Hundefähnchen, Kackehäufchen, könntest du dir vorstellen.
Nämlich nicht für mich.
Wie wär's denn mit Seife aus Buttermilch?
Buttermilch?
Muttermilch, nicht Buttermilch, Muttermilch.
Ich habe keine Muttermilch.
Das ist klar, aber vielleicht möchtest du ja welche käuflich erwerben oder in dieses Business einsteigen. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland das Ganze schon gibt, aber ich habe eine Doku gesehen über eine Frau aus Jackson, Ohio in den United States, die ein kleines Business eröffnet hat, indem sie sich übrige Muttermilch, also Muttermilch, die abgepumpt war.
Von ihr?
Von Also andere schicken ihr Muttermilch, andere Mütter schicken ihr Muttermilch und sie verarbeitet diese Muttermilch zu Seife. Erst nochmal vielleicht für die, die nicht im Elterngame drin sind. Überschüssige Muttermilch ist ja durchaus was, was vorkommt. Ja, du pumpst ab, weil du irgendwie abends unterwegs bist, arbeiten musst oder weil du zu viel hast und dann wird es doch nicht von den Kindern getrunken. Also ich glaube, daran kann man sich schon erinnern, dass so ja. Muttermilch in kleinen Fläschchen im Kühlschrank noch steht, dass es einfach über ist und man fragt sich, was soll ich jetzt damit? Und da hat halt diese Amerikanerin dieses Business, dass Frauen, Mütter, ihre Muttermilch, die sie zu viel produziert und dementsprechend auch, ich sage jetzt mal abgezapft, ich weiß gar nicht mehr, ob das der richtige Begriff ist, abgepumpt haben, können ihr diese...
Währenddessen merkst du, nein, das ist nicht der richtige Begriff. Wir aber gehen's, vielleicht sagt da nichts.
Können ihr das schicken und dann fertigt sie daraus sehr ästhetische, muss man sagen, Muttermilch. Also es sieht, ist wirklich hübsch gemacht mit so einer, wie heißt denn das bei... Tortenguss kann man doch so dieses Ding, wo man so ein Topping so rauszapft. Sieht eigentlich aus wie so ein Hundehaufen. Also so kann man auch so ein kleines Törtchen oben drauf machen.
Also ich denke jetzt an Soft-Eis.
Ja, so, danke schön. Danke, dass du mich rettest. Sonst lässt du mich nämlich immer hängen,
wenn
ich im Kopf und Kragen rede. Und dann wird es halt verkauft in so... Ja, Blöcken ist also so Blockseife, wie man das kennt. Und so wie ich es verstanden habe, geht es dann aber vor allem zurück an diese Familien selber.
Okay.
Sie preist es natürlich sehr an, aber kann ich auch nachvollziehen, dass sie sagt, diese Muttermilch ist was sehr Wertvolles. Also ist ja was, womit Babys ernährt werden, die erste Nahrung, womit die groß werden. Und gleichzeitig hat diese Muttermilch noch sehr viel andere positive Funktionen, wird darüber berichtet, dass es bei zum Beispiel Schuppenflechte, Milchschorf oder so Ekzemen auf der Haut helfen kann, wenn man diese Muttermilch verwendet.
Es klingt erstmal schon sehr fern von vielem, was ich mir machen, also überlegen, vorstellen könnte. Auf der anderen Seite ist natürlich die Muttermilch, wenn das jetzt passt, also von Kind zu Mutter und umgekehrt, also Mutter zu Kind vielmehr, dann ist es ja, die Muttermilch ist ja genau abgestimmt auf dein Kind. Mhm. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr positive Effekte hat. Ich war im ersten Moment so, sie macht das aus ihrer Muttermilch für andere. Und das wiederum stelle ich mir dann komisch vor. Ja. Und war dann auch so, Kuhmilch ist ja eigentlich das Äquivalent aus dem Tierbereich. Ne? Ja. Damit machen wir auch sehr viel.
Ja.
Also muss man das erstmal komisch finden, nur weil das Muttermilch ist? Oder ist das eigentlich was ganz Natürliches und Reinliches? Ne, reinlich nicht, aber was...
Was Natürliches.
Was Natürliches, was einfach ein Produkt des Körpers ist.
Ja.
Auf der anderen Seite, ich würde mir da jetzt keine Seife draus machen. Ich glaube, viele Frauen können sich das schon vorstellen. Und wir haben eine gewisse Distanz, weil es eben nicht aus unserem Körper kommt.
Genau, es kommt nicht aus unserem Körper. Gleichzeitig, dadurch, dass wir Väter sind, haben wir ja schon das auch miterlebt, ja, wie unsere Kinder gestillt wurden. Und ich fand es schon irgendwie, ich kann mich daran erinnern, dass es sich falsch angefühlt hat, diese Muttermilch wegzuwerfen in dem Moment.
Ja.
Ja, wenn du es dann nicht mehr gebraucht hast.
Aber die Distanz vom Stillen bis jetzt hat schon dazu geführt, dass ich ein unterschiedliches Verhältnis zu Muttermilch habe. Es war währenddessen etwas ganz Normales.
Ja.
Und jetzt ist Muttermilch für mich so weit weg, dass ich wahrscheinlich als Impuls noch viel deutlicher sage, so, nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Ja.
Und währenddessen hätte ich wahrscheinlich gesagt, so, ja.
Ja. Also ich, im ersten Moment hatte ich dieses, was wirklich jetzt so aus dem Körper heraus und dann Seife? Aber je mehr ich drüber nachdenke, umso geiler finde ich das Angebot eigentlich.
Geil.
Also nicht geil. Nachvollziehbar, ein durchaus stimmiges Geschäftsmodell, also schön für Familien, wenn das, ich meine, das musst du ja nicht in Anspruch nehmen, aber dass es das als Option gibt, ich meine, wir haben drüber geredet, dass Männer von der Muttermilch probieren, ihrer Partnerin, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man die trinkt.
Aber also
dass
du hast nicht probiert?
Ich habe nicht probiert.
Ich auch nicht probiert.
Aber dass man die als Seife verwendet.
Ich kenne sehr viele Männer, die Muttermilch probiert haben.
Ja.
Sehr, sehr viele. Einfach, weil sie wissen wollten, wie das schmeckt. Aber das war...
Das habe ich auch nie...
Ich finde, das ist auch ein Unterschied übrigens, ob das ein Produkt ist, also Seife wird, oder ob es ein Produkt ist, was du verzehrst.
Genau.
Also ich habe jetzt zum Beispiel auch ein paar Mal gehört, dass aus Muttermilch dann so Proteinpulver gemacht wird. Und das wiederum, finde ich, dann fühlt sich schon falsch an.
Mhm.
auch wenn das super positive Effekte hat, weil da so viel positive Nährstoffe drin sind. Nee, weiß ich nicht. Ich liebe die heutige Scheitern-Geschichte, wirklich. Weil es ist sowas, wo man, glaube ich, als Firmengründer davor steht und sagt so, nein, oh mein Gott, das ist das größte Scheitern, was überhaupt passieren kann. Du hast eine Identität und plötzlich wird dir diese Identität genommen. Quasi deine CI, dein alles, wofür du stehst.
Okay.
Es geht um die Firma Plantsum. Plantsum ist ein Online-Handel für Pflanzen. Und ganz lange hat Plantsum damit geworben, dass ihre Amigos, also die Pflanzen, die man dort kaufen konnte online, die Luft reinigen.
Okay.
Also du bist hier zum Beispiel dann auf Zimmerpflanzen gegangen. Prinzipiell geht es erstmal um Zimmerpflanzen, weil Outdoor kannst du wenig Luft reinigen.
Ja.
Und hast dann jetzt hier den Sniko. Strelitzia Nicolai. Isst, trinkt und sonst sich gerne. Das ist eine Paradiesvogelblume, die ich hier geöffnet habe. 1,30 Meter hoch. Und neben der Beschreibung stand dann immer dabei, also zum Beispiel 27 cm im Topf, alle 2 Jahre muss umgetopft werden, braucht viel Sonnenlicht, braucht medium viel Wasser und ist, mittlerweile steht da, ein kleines bisschen luftreinigend. Vorher war das immer etwas positiver beschrieben. Also da stand dann sehr luftreinigend, extrem luftreinigend, viel luftreinigend so. Und jetzt steht noch ein kleines bisschen luftreinigend dabei. Und wenn man auf das Fragezeichen daneben geht, kommt ein Infotext, den ich jetzt gerne einfach mal, soll ich ihn vorlesen?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin äußerst gespannt. Ich liebe Pflanzen, bin totaler Pflanzen- und Garten-Nerd in den letzten 2 Jahren geworden. Was war da los?
Hier liegt was in der Luft. Die Wahrheit über luftreinigende Zimmerpflanzen.
Okay.
Der Januar steht vor der Tür. Es ist an der Zeit, einen kritischen Blick auf unsere grünen Vorsätze zu werfen. Nach einer gründlichen Selbstreflexion haben wir beschlossen, dass es an der Zeit ist, reinen Tisch zu machen. In den letzten Jahren waren wir mega stolz auf unsere luftreinigenden Topper. Du weißt schon, all die Zimmerpflanzen, die besonders gut die Luft reinigen und alle Giftstoffe aus deinem Wohnzimmer verschwinden lassen. Wie Schnee in der Sonne. So haben wir schöne Pflanzen zu Hause und saubere Luft. Zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht ist es das. Ich finde das bis hierhin schon mal krass, einfach wirklich so offen mit diesem Thema zu spielen, dass vielleicht das, was du die ganze Zeit über propagiert hast, mit einem Mal nicht mehr so stimmt.
Super offen, genau. Das ist auf der Website und jetzt auch nicht krass versteckt. Du hast mir ja gerade gezeigt und also wirkt schon ungewohnt offen, diese Worte. Also dieses kritischen Blick auf unsere Vorsätze und wir waren mega stolz. Bin ich sehr gespannt,
wie das weitergeht,
was da passiert ist, ja.
Neue Forschungen zeigen, dass Pflanzen nicht alle Schadstoffe aus Haushalt und Küche verschwinden lassen. Denk zum Beispiel an chemische Stoffe wie Benzol oder Formaldehyd. Auch das Ausmaß der luftreinigenden Wirkung von Pflanzen scheint deutlich geringer zu sein, als wir dachten. Um diesen Effekt zu erzielen, müsste man viel mehr Pflanzen anpflanzen, als für einen durchschnittlichen Haushalt realistisch ist. Ein typischer Fall von, Achtung, heißer Luft. Schreiben Sie selbst auf ihrer Seite.
Krass, okay.
Es ist wirklich für mich Scheitern und wie du mit Scheitern umgehst par excellence.
Ja.
Weiter geht's nämlich. Nein, alle Pflanzen reinigen die Luft. Das ist einfach eine Eigenschaft, die sie haben. Studien zum Beispiel von der NASA und Air So Pure haben gezeigt, dass einige Pflanzen die Luft besser reinigen können als andere. Um diese Wirkung zu erzielen, sind jedoch zwischen 10 und 1000 Pflanzen pro Quadratmeter erforderlich. 1000 Pflanzen pro Quadratmeter.
Also, was rein logistisch nicht ganz möglich ist.
Nee. Jetzt schreiben Sie dann weiter, für ein 25 Quadratmeter großes Wohnzimmer benötigst du also mindestens 250 Packos für saubere Luft. Das ist hier so eine
Maßeinheit.
Nee. Die haben ihren Pflanzen immer Namen gegeben. Und das ist eine Pflanze, die als sehr luftreinigend galt. Und du bräuchtest 250 davon in einem Raum von 25 Quadratmeter. Ein paar luftreinigende Zimmerpflanzen machen also nicht den Unterschied, schreiben sie selbst. Jetzt fragst du dich natürlich, okay, ist krass, erstmal mit diesen Studien so offen umzugehen, das auf der Webseite zu publizieren. Aber was machen die jetzt daraus? Denen wurde ja wirklich die Identität genommen, ne? Ich meine, wenn du auf der Seite immer wirbst, kauf dir diese Pflanze, die macht deine Luft sauber, dann denke ich ja als Konsument, als Kunde, ja voll geil, mach ich.
Ja.
Und wenn das wegfällt, dann
dann hast du da noch Pflanzen.
Ja.
Dann bleiben einfach nur Pflanzen.
Ja. Jetzt haben sie sich aber auch weiterhin so offen gespielt, dass sie sagen, es geht weiter. Achtung, ich lese einfach vor.
Ja.
Wir dachten wirklich, dass unsere grünen Amigos unsere Luft gut reinigen würden. Aber jetzt wissen wir, dass wir euch falsch informiert haben. Krass, oder? Also im Rahmen unserer grünen Vorsätze werden wir im Januar, also jetzt vergangenen Januar, unsere gesamte Webseite und unsere Pflanzentexte aktualisieren. In der Zwischenzeit sind unsere grünen Amigos auf der Suche nach einer neuen Identität. Denn sie holen zwar nicht den ganzen Schmutz aus der Luft, aber sie haben neben ihren schönen Eigenschaften noch viele andere Vorteile. Und die Vorteile haben sie mittlerweile auch gefunden. Pflanzen helfen bei der Konzentration, Geräuschdämmung, wirken stressabbauend und sind gut für die allgemeine geistige Gesundheit.
Das ist natürlich auch nicht zu verachten, aber
aber es ist im Vergleich zu Luftreinigen.
Ja, weil, also, es klingt ja so schlüssig. Also, erstmal finde ich mag vieles daran, ja, diese Pflanzen so ein bisschen menschlicher zu machen, dieses Amigos und Paco, und das ist sehr, sehr gutes Marketing. Das finde ich eigentlich geil und spricht mich total an, weil wenn ich zum Beispiel mich mit Pflanzen beschäftige, ja, für einen Garten oder für die Wohnung, dann gibt es für mich nichts Schlimmeres, als irgendwo zu lesen, empfohlen ist übrigens auch die Magnolia Ciboriba Zubidubidux.
Ja, die lateinischen Namen sind ganz furchtbar, wenn du so gar kein Gefühl dafür hast, was das sein könnte.
Genau, ich will, dass die so heißt wie zum Beispiel Butterblume oder Oregano. Ja, so,
Osterglocke.
So Osterglocke, womit ich was anfangen kann. Einfach ein schönes Wort. Und wenn ich mir ein Paco kaufen kann, dann habe ich ein Gefühl dafür. Und auch das so noch zu beschreiben, die Sonnenliebende. Das ist einfach clever und safe. Ich kannte die Website nicht. Hätte ich auch darauf reinfallen können.
Ich wäre da auf jeden Fall.
Dass die Pflanzen die Luft reinigen. Weil, Digga, überall werden Baumprojekte gestartet. Du kannst, wenn du einen Kasten Bier kaufst, kannst du irgendein Baumprojekt fördern. Und das lernst du in Biologie in der 6. Klasse, dass die Pflanzen einfach das CO2 aus der Luft rausfiltern. Das wäre jetzt für mich nicht überraschend, dass Zimmerpflanzen auch für ein gutes Raumklima sorgen. Und
meine Mutter hat mir oben, die Pflanzen, die in der Küche stehen, hat sie mir geschenkt, weil die doch die Luft sauber machen.
Genau.
Das hast du aus Generationen hast du das gesagt bekommen.
Ja, und wir haben auch zu Hause, ich glaube, Aloe Vera uns ins Schlafzimmer gestellt, weil wir irgendwo gelesen haben, dass das super luftreinigend ist. Und dann ist halt diese eine Pflanze dort, die wahrscheinlich, jetzt, wo ich drüber nachdenke, viel schlechter fürs Klima ist, weil die halt zustaubt ohne Ende und du die nicht so sauber machen kannst, wie du vielleicht die Fensterbank abwischen könntest.
Ja. Aber was ist das denn? Also ich wirklich, was ich daran so krass finde, ist eigentlich die Identität unseres Podcasts, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? So dieses, du scheiterst und statt das Scheitern zu verbergen, gehst du ganz offensiv damit um.
Mhm.
Sie hätten ja auch genauso diese Karte weiterspielen können. Ich hätte bis heute nicht gewusst, dass es neue Studien von der NASA geben, die besagen, dass eben Zimmerpflanzen die Luft sehr viel schlechter reinigen, als jeder dachte.
Ja, außer natürlich, dass es ihnen verboten wurde. Ne? Wenn das jetzt eine Verbrauchertäuschung ist,
ja, okay,
dann kann es natürlich sein, dass es dort eine Klage gibt. Sowas gibt es ja immer wieder, dass du dann mit bestimmten Vorteilen von Produkten nicht werben darfst, die nicht bestätigt sind. Und das ist das Einzige, was jetzt hier noch offen ist, aber was wir wahrscheinlich auch nicht beantworten können, ist, war das von Anfang an so ein Taschenspielertrick, dass die gesagt haben, wir nehmen das nicht so ganz ernst und heben diese Wirkung, holen die mal ein bisschen weiter nach vorne.
Aber das haben sie ja selbst geschrieben. Wir dachten selbst, dass unsere Pflanzen sehr viel besser die Luft reinigen.
Das nehme ich auch an. Ja, also zum Beispiel Höhle der Löwen, ja?
Ja.
So.
Kenne mehr.
Da sitzen ja auch immer diese Investoren da drin. Und vor allem der Maschmeyer sagt, haben Sie denn irgendwelche unabhängigen Studien, die das belegen?
Ja, ja.
Weil da kommen immer Leute rein, die verkaufen dieses geilste Produkt und sind davon überzeugt. Und du denkst davor, Alter, das rettet meine Welt. Das macht
dass
die
ich Zähne, da nicht drauf kam, selbst.
Das macht die Zähne weißer, das macht dich morgens fitter, das lässt dich länger durchhalten, das macht die Haare dicker. Ja?
Das lässt dich länger durchhalten.
Ja, zum Beispiel mehr Energie den Tag über, mehr Ausdauer oder solche Geschichten. Also, oder mehr Energie für den Sport.
Ich hatte irgendwie gedacht, dass du was anderes meinst.
Versautes
ich?
Wesen bist.
Warum denn ich? Warum denn ich?
Ja, und dann sagt der Maschmeyer immer, können das denn unabhängige Studien belegen? Und damit ist nicht ein Dr. Best gemeint, der sagt...
Das sagt er?
Wer ist denn das, der Alpecin-Chef?
Nein, das ist Laborchef Dr. Klenk.
Ah, Dr. Klenk, in der Tat.
In der Tat.
So, weil wenn natürlich ein Wissenschaftler von deiner Firma bezahlt wird, der zu deiner Firma gehört, dann ist es ja klar, was der sagt. Aber du brauchst halt unabhängige Studien. Krass trotzdem. Und ich kann mir vorstellen, solche Firmen jetzt zum Beispiel Zimmerpflanzen verkaufen, da brauchst du ja jetzt nicht, 400 Mitarbeiter, sondern es kann sein, dass sowas aus einem kleinen Kumpelding entstanden ist, dass jemand sagt...
Meinst du, weil Platz brauchst du ja sehr, sehr viel.
Ja, du brauchst schon Platz, aber zum Beispiel so ein Online-Versand für Pflanzen kannst du, glaube ich, wenn du irgendwo Fläche hast, das ist ja auf dem Land durchaus günstiger, oder kennst einen befreundeten Bauer, wo du eine Lagerhalle mieten kannst, da kannst du, glaube ich, relativ schnell Pflanzen hochzüchten und die verschicken. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass bei so einem Startup halt dieses Detail so nicht beachtet wurde im Laufe der Zeit.
Was sagst du denn zu den neuen Vorteilen, die Pflanzen haben? Soll ich es nochmal vorlesen?
Sag nochmal.
Also die neuen Vorteile sind, Pflanzen helfen bei der Konzentration, Geräuschdämmung, wirken stressabbauend und sind gut für die allgemeine geistige Gesundheit.
Das kann ich total unterstreichen. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin ein absoluter Pflanzen-Nerd und es ist fast so viel in letzter Zeit, dass es mir schon gegenüber meiner Frau unangenehm ist. Also es ist schon fast so viel, dass ich manchmal das nur in meinem Kopf lasse, weil ich so verliebt in Pflanzen bin, dass ich...
Dass es eine Konkurrenz ist für deine Frau.
Nein, es ist keine Konkurrenz. Nein, es ist keine Konkurrenz, aber ich komme mir selber schrullig vor dabei.
Ja, okay.
Das meine ich.
Wenn du das auf Instagram postest, dann kommt es mir auch immer schrullig vor. Aber viele Leute schreiben, hey, ist genau das, was mir fehlt.
Ey, heute Morgen, als ich jetzt hierher gefahren bin, habe ich mir noch ein Video angeguckt von Wurzelwerk. Übrigens eine ganz tolle Garten-Creatorin, die vor allem mit Gurkenvideos und so Geschichten.
Alter.
In dem Moment, wo man das ausspricht, ist es schon schlimm.
Gurkenvideos.
So, dann habe ich mir heute Morgen angeguckt, wie man so eine Anpflanzreihenfolge in einem Hochbeet das Jahr über gestalten kann, damit man das ganze Jahr über ernten kann. Ich habe zu Hause ich habe jetzt zum ersten Mal online Samen bestellt von verschiedenen Gurken, von Tomaten, von Spinat und so weiter und möchte einfach den ganzen Kram anbauen und mache mir darüber Gedanken. Ich gehe raus, wenn ich eine halbe Stunde Pause habe, guck nach den Pflanzen, schau, ob der Mandelbaum Blüten hat. So, das ist einfach für mich äußerst, äußerst befriedigend.
Das glaube ich und das fühle ich ja auch. Also ich habe ja auch Grün bei mir draußen und so, ne? Und ich pflanze auch Dinge an. Das Ding ist, das kannst du schlecht transportieren, wenn du so einen Online-Handel hast. Schlechter als reinigt die Luft.
Ja, genau.
Und die Frage ist, was glaubst du, wie gut der Shift funktionieren wird?
Also im besten Fall kriegt man das nicht so mit. Also du stößt irgendwann auf diese Seite und kennst gar nicht diese ganze Vorgeschichte, dass eigentlich was anderes versprochen wurde. Weil was ich immer noch sympathisch finde, ist, dass du halt da so Amigos hast zum Beispiel. Was mir fehlt, ist diese Nutzpflanzengeschichte. Ich stehe halt, also solche Pflanzen, die jetzt einfach nur für die Optik da sind oder für den Innenraum, die emotionalisieren mich nicht so sehr. Ich brauche halt irgendwas, was man essen kann. Ich brauche eine Johannisbeere, ich brauche einen Zitronenbaum oder ähnliches, wo ich dann später am Ende reinbeißen kann. Wenn die einfach nur schön und grün ist, dann ja, ist es nicht so geil.
Sie schreiben jetzt auf der Seite ganz neu, unsere grüne Mission. Pflanzen sind grün, genau wie unsere Mission. Plantsim will Wohn- und Büroräume wortwörtlich mit den schönsten Pflanzen vergrünern. Wir selbst probieren, einen kleinen Beitrag zu leisten, indem wir unsere Prozesse so nachhaltig wie möglich machen. Ich finde das extrem spannend. Ich finde, wenn ich das bewerten muss, wie der Umgang ist mit diesen neuen Studien und wie offen die damit umgehen, finde ich das extrem lobenswert und wirklich ein richtig positives Scheitern-Beispiel, weil ich glaube, Offenheit ist da schon King.
Dieser Text, den du vorgelesen hast, das ist nicht so ein Marketing-Sprech, wo noch Fragen übrig bleiben oder wo du das Gefühl hast, die wollen irgendwie nicht ganz einräumen oder rausgucken mit der Wahrheit. Und das Also ich verstehe, dass man natürlich mit so einem Fehler, dass man damit nicht so unter die Leute gehen will im ersten Moment. Ist einem ja unangenehm, ja, vor allem auch, weil du Angst hast, dass dieses Unternehmen den Bach runtergeht. Aber in dem Moment, wo ich das lese, kann ich das irgendwie nachvollziehen und verzeihen und denke mir so, yo, Digga, ihr habt einen krassen Fehler gemacht. Ihr habt es wahrscheinlich auch nicht selbst gemerkt, sondern musstet es merken durch andere. Aber gleichzeitig ist halt, durch diesen Text ist mir klar, alles ist geklärt.
Sie transportieren wirklich eine Leidenschaft, finde ich, für Pflanzen.
Ja.
Und ich kaufe ihnen auch ab, dass sie das wirklich vorher dachten, dass diese Pflanzen sehr viel besser die Räume reinigen und dass sie, dass ihnen die Pflanzen am Herz liegen und dass sie glauben, dass die Pflanzen etwas für uns und unser Gemüt tun. Mhm. Vielleicht nicht mehr auf nachgewiesener gesundheitlicher oder wissenschaftlicher Basis, aber eben fürs Gemüt.
Ja.
Und ich finde, das ist ja auch was wert.
Ja.
Niki, willst du eigentlich eine Karte ziehen?
Ja.
Guck mal, zieh mal diese Karte.
Guck mal, das letzte Mal habe ich eine Karte gezogen und die Frage selber beantwortet.
Ja.
Ah, jetzt ziehe ich also die Karte und stell dir die Frage.
Ja.
Von unseren tiefen Fragen. Die tiefe Frage unter Freunden. Leon, hast du schon mal nach etwas gestrebt, nur um festzustellen, dass es dich letztendlich gar nicht erfüllt hat?
Also auf materieller Ebene passiert mir das, glaube ich, relativ häufig, dass ich Dinge unbedingt haben möchte und dann merke, oh, ist doch nicht so geil. Also sowohl von der Qualität her, als auch von der Befriedigung, die du daraus ziehst.
Meinst du deine Mütze zum Beispiel?
Nee, die Mütze finde ich geil. Das ist ein Hingucker. Aber was ich jetzt meine ist, ich wollte unbedingt zum Beispiel Yeezys haben.
Ja.
Diese Schuhe von Kanye West, die weißen, limitiert, bla bla bla. Und ich habe immer bei diesen, früher war es ja so, ich glaube, es ist mittlerweile nicht mehr so, aber früher musstest du bei diesen Drops mitmachen, weißt du, die kamen dann raus, donnerstags um so und so viel Uhr, das war Supreme, das war was anderes. Aber Supreme ist das gleiche Beispiel. Und ich bin dann wach geblieben und habe mich in diese Reihe also diese Online-Warteliste quasi eingereiht und habe dann Yeezys bekommen. Die haben regulär, ich will nicht lügen, aber die waren recht teuer, 150 Euro oder so oder 160 sogar, also wirklich mehr als ein normaler Sneaker kosten würde. Und ich habe sie bekommen über diesen Raffle, heißt es ja.
Ja.
Und dann kamen sie, ich habe sie angezogen, die haben gepasst, aber sie waren weder krass bequem, noch so, dass ich sage, boah, damit würde ich jetzt rausgehen, weil die einfach super groß sind.
Ja.
Und seitdem stehen die halt im Schrank. Und es ist so, ich wollte es vorher unbedingt haben. Ich hatte wirklich über Wochen und Monate immer gesagt, so, boah, die hätte ich schon gerne so. Und dann kommt es und dieser Wunsch ist mit dem Auspacken einfach weg.
Da gibt es ja das Marketing-Tool oder Marketing-Trick, das dann in solch, da steht ja dann extra immer in manchen Kartons oder Produkten dabei, so toll, dass du dich für unser Produkt entschieden hast. Schön, dass du das gekauft hast, weil es sehr oft passiert, dass man diese Enttäuschung hat in dem Moment, wo man es dann hat. Die Gier danach, der Wunsch ist groß.
Gier ist ein schönes Wort, ja.
Ja, oder du möchtest es haben, aber in dem Moment, wo es da ist, ist irgendwie diese Lust weg. Dieser Reiz, das zu bekommen.
Hast du was nicht Materielles?
Ich habe gerade kein gutes Beispiel. Deswegen, bevor ich hier jetzt rumstotter, sage ich, ich habe gerade nichts. Wenn mir was einfällt, erzähle ich es dir wann anders.
Okay.
Aber ich habe noch eine Geschichte.
Hast du die Paw Patrol? Sag mir, dass du die Paw Patrol hast.
Ich würde heute mal Paw Patrol machen.
Wirklich?
Ja.
Ich liebe es, dass wir das Paw Patrol nennen. haben wir schon erzählt?
Ja, natürlich.
Haben wir am Anfang erzählt.
Aber ich, Paw Patrol ist jetzt,
jedes Mal freue ich mich wie so ein Schnitzel.
Ey. Ich finde es ja bescheuert, ehrlich gesagt. Weil Nein. Ich finde, Paw Patrol, das ist kein so gutes Wort, weil das würde vor allem gelesen funktionieren, wenn man das mit zwei Wörtern schreibt, Paw Patrol, aber so zusammengesprochen in einem Podcast, wo es ja mehr um das Sprechen geht, Paw Patrol, kann man es nicht richtig auseinanderhalten. Gleichzeitig,
ja, eben, das ist dann auch besser.
Ja?
Es geht um Popkultur und wenn man Paw Patrol sagt, dann schwingt Paw Patrol mit. Und meine Kinder sind übrigens voll im Paw Patrol-Fieber jetzt, ne?
Ja.
Ey, jetzt auf einmal, es hat Klick gemacht, sie fahren völlig auf Paw Patrol ab.
Mhm.
Sie kennen alle Namen, sie lieben das Lied und sowas, aber sie dürfen es gar nicht gucken. So viel zu schnell für zweieinhalbjährige.
Woher kennen sie es dann?
Ich weiß es nicht. Also im Urlaub jetzt durften sie, da gab es bei Billa oder was das war, durften sie gab es so Hundehäuschen und du wusstest nicht, welche Figur drin ist. Es hat irgendwie 3,50 Euro gekostet und mein Vater, also ihr Opa, hat denen sowas gekauft und die sind völlig drauf ausgerastet. Also der eine hatte einen Chase, der andere hatte auch einen Chase. Chase scheint häufiger drin zu sein, das ist der blaue Polizeihund. Und sie sind völlig drauf ausgerastet. Und beim nächsten Mal brauchten sie auch wieder so ein Ding. Und wie mein Vater ist, hat er dann wieder sowas gekauft. Und seitdem war ich nur noch Paw Patrol. Aber zurück zur Paw Patrol.
Nee, ich würde gerne noch da kurz dabei bleiben, weil du gesagt hast, aus Versehen, mein Papa. Ist es nicht weird, dass wir jetzt plötzlich die sind, die unsere Eltern mit Opa, Oma oder sonst was ansprechen?
Also ich spreche meine Eltern eigentlich noch weiter als Mama und Papa an und muss dann meinen Kindern immer erklären, also meine Mama und mein Papa.
Ja.
Aber wenn sie nicht da sind, dann reden wir von Oma und Opa. Aber es ist völlig, völlig weirdo. Und eigentlich, ich mag Zeit nicht, wirklich. Je älter ich werde und je mehr man Kinder hat und mit den Kindern aufwächst, desto mehr mag ich Zeit nicht, weil Zeit so unfassbar vergänglich ist. Ja. Und das ist das Einzige, was man nicht kontrollieren und aufhalten kann so richtig.
Das stimmt.
Nervt so brutal, ey.
Kennen eure Kinder eure Vornamen?
Ja.
Ja?
Ja.
Und war das nicht komisch, so irgendwann mal damit anzufangen, deinen Kindern zu sagen, wie du heißt oder deine Frau, weil du sonst immer nur von Mama und Papa sprichst?
Die wollten das wissen.
Ja?
Es war nicht komisch, ne? Aber okay. Es hat sich angefühlt, wie als würde es nicht passen, die Kombination zu haben. Papa Leon.
Ja,
genau. Das war irgendwie, als würde das nicht zusammengehören. Als wären das zwei Worte, die einzeln funktionieren, aber zusammen nicht.
Ich bin nach wie vor immer wieder überrascht oder finde es lustig, wenn meine Kinder unsere Namen sagen, weil sonst rufen die natürlich immer Papa oder Mama, aber wenn die plötzlich sagen, der Nick oder so, dann finde ich es wirklich eigenartig. Zurück zur Paw Patrol. Vielleicht, um den Bogen zu schlagen, ich liebe Übergänge, werden unsere Kinder es ja auch mal schaffen, in wenigen Jahren einen Weltrekord aufzustellen. Oh. Denn wir haben, auch wenn die Geschichte schon ein paar Wochen alt ist, noch nicht gemeinsam über den 13-Jährigen gesprochen, der den Tetris-Weltrekord aufgestellt hat.
Ja.
Hast du es davon mitbekommen?
Ich habe keine Details, aber ich habe die Überschrift gelesen.
Ein 13-Jähriger hat den Weltrekord in Tetris aufgestellt. Das heißt, er hat es geschafft, dieses Spiel durchzuspielen und damit zum Absturz zu bringen.
Ich wusste gar nicht, dass man das durchspielen kann, muss ich sagen.
Ja. Was schätzt du, wie lange er gebraucht hat, um das Spiel durchzuspielen?
Boah, ich habe das wirklich... Erstmal habe ich direkt die Melodie im Kopf.
Geil. Schöne Grüße an euch. Ihr werdet wahrscheinlich die Melodie den ganzen Tag jetzt haben.
Ich habe das echt lange gespielt. Das war ja beim Gameboy standardmäßig dabei.
Ja.
Und ich habe das bestimmt eine Stunde gespielt und dann wurde es irgendwann so schnell, dass es nicht mehr weiterging.
Nein, das war niemals eine Stunde.
War das kürzer?
Ja.
Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es länger als eine Stunde gedauert hat.
Ja, also er hat 40 Minuten gebraucht, um es durchzuspielen.
Ja, vielleicht habe ich eine Stunde, aber immer wieder von neuem angefangen.
Mit Sicherheit, weil das geht schon schnell, dass die Level dann ansteigen, aber man fängt halt immer wieder an und leider vergeht die Zeit sehr, sehr schnell. Ich will dir gerade mal kurz zeigen oder vorspielen, wie der Typ ausgerastet ist in diesem Moment, weil er es auch noch live gestreamt hat. Das finde ich, das sind so viele krasse Sachen. Er hat es live gestreamt und er ist gleichzeitig ein 13-Jähriger, der es als erstes schafft. Also warum schafft es kein 27-Jähriger oder ein erwachsener Streamer und warum kann ein 13-Jähriger schon sein Tetris-Spiel live streamen?
Warum darf der schon mit 13
warum streamen? Warum darf er das? Und hier ist der kleine Kollege Willis Gibson, der den Tetris-Weltrekord knackt. Also die Freude ist schon da. Ich glaube, er wusste auch, dass das was Besonderes ist.
Aber wie hat er das denn geschafft, sag mal?
Er hat es einfach raus. Dazu muss man sagen, ich habe mir das jetzt ein bisschen genauer angeguckt. Es ist nicht das Gameboy Tetris, sondern er hat es auf der NES gespielt. Also hier diese 8-Bit-Spiele-Konsole. Ich hatte das Bild irgendwann mal gesehen, aber sieht halt aus wie die erste Konsole eigentlich. Und dementsprechend ist Tetris von der Optik dort ein bisschen anders. Also es ist so mit mehr Farben, mit mehr Grün und Lila weiter. Und er hat es einfach geschafft, das durchzuzocken. Und dann ist es halt so, dass das Spiel irgendwann von der Software her am Ende ist und sich dann aufhängt. Also man sieht dann so, eigentlich müsste jetzt hier gerade eine Zeile brechen oder wie das heißt bei Tetris. Dann kommen plötzlich zwei Steine auf einmal und dann ist das Spiel eingefroren, weil es vorbei ist. Und er hat einen Trick angewandt, vielleicht nochmal für die Leute, die jetzt komplett denken, sie sind bescheuert. Es gibt einen Trick seit dem Jahr 2011 mit dem man es schafft, dass die Steine irgendwann nicht mehr schneller fallen. Mhm. Also das war ja das, dass man irgendwann gar nicht mehr hinterhergekommen ist. Und bei diesem Spiel auf der NES war es auch so, dass einfach der Controller es gar nicht mehr geschafft hat, so schnell diese Steine zu bewegen. Er hat also diesen Trick angewandt, aber er hat diesen Trick auch nicht erfunden. Ja. Und trotzdem ist dann als erster geschafft, bis zum Ende zu spielen, weil vorher war es halt so, dass diese Klötze sauschnell runtergefallen sind, aber ab Level 29, habe ich jetzt nachgelesen, hat sich dann diese Fallgeschwindigkeit nicht mehr verändert. Vor ihm hatte es nur mal eine KI geschafft, Tetris durchzuspielen, was ich auch schon verrückt finde.
Weißt du, welches Level das war, das letzte?
Ja, er hat es bis Level 157 geschafft.
Alter, krass, okay.
Und dann ist das Spiel abgestürzt.
Boah, okay. Also Respekt an den 13-Jährigen. Mein 13-jähriges Ich applaudiert gerade und denkt sich so, boah, wie ist denn das möglich? Was habe ich da Stunden mit verbracht? Und ich finde, Tetris hat ein ganz hohes Frustpotenzial.
Ja.
Weil du ganz schnell dachtest, so, das kann nicht sein. So ein Mist, wer soll denn das schaffen? Und jetzt schafft das einfach einer. Das genau. ist Respekt.
Ja. Und wenn du dann wieder von vorne anfängst, dann fallen die so langsam, die Steine, und denkst, jetzt hier nochmal 10 Minuten völlig umsonst spielen mit verbundenen Augen.
Das war generell so das Gameboy-Ding, weil du nicht groß speichern konntest. Oder konntest gar nicht speichern, oder? Ja. Du musst auch bei Super Mario immer wieder von Anfang anfangen. Das war richtig nervig. Ja. Da war ich nicht gut, als Kind war ich nicht gut im Scheitern.
Jetzt umso mehr.
Wie ist es bei euch, Leute? Seid ihr gut im Scheitern, um mal so eine kleine Überleitung zu machen? Und vor allem, wie hat euch diese Folge gefallen? Ich fand es fantastisch. Mir macht das immer Spaß, wirklich so Scheitern von Firmen, ehrlich gesagt, mitzubekommen. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn wir das erste Mal eine persönliche Scheiterngeschichte von jemand anderem haben. Mhm. Da sind wir ja auch dran, dass wir darüber mal sprechen. Und ja, ich finde, aus jedem Scheitern, und das ist das Schöne, kann man etwas rausziehen für sich persönlich.
Also, absolut.
Ob man es auch so machen würde, ob man ganz anders handeln würde. Und hoffe, ihr seht das genauso.
Macht's gut, liebe Scheitis. Bis in 2 Wochen.